Der Nordatlantik wird breiter und tiefer seine Gräben. Die Beistandsverpflichtung der USA für Europa nur noch eine Hoffnung, auf die man besser nicht baut. In der bayerischen Landeshauptstadt sollen am Wochenende noch einmal die westliche Widerstandskraft beschworen und die USA zum Bleiben bewegt werden. Münchner Sicherheitskonferenz, wie weitermachen mit Trump? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Rachel Tausendfreund ist bei uns. Sie sind Expertin für transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Zugeschaltet aus Innsbruck, Politikwissenschaftler Professor Gerhard Mangott. Forschungsschwerpunkt bei Ihnen sind internationale Beziehungen und die Sicherheit im postsowjetischen Raum. Der Journalist Thomas Wiegold ist bei uns. Sie beschäftigen sich mit internationaler Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Militär und Bundeswehr und Sie betreiben den Blog Augen geradeaus. Schließlich Brigadegeneral außer Diensten, Helmut Ganser, verschiedene Führungspositionen im Bundesverteidigungsministerium inne gehabt und Sie waren auch ständiger militärpolitischer Berater beim ständigen Vertreter der Bundesrepublik bei der NATO und auch bei den Vereinten Nationen in New York. Das war nicht mehr rausbekommen. Gut, Herr Wiegold, noch bevor die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt, haben sich heute ja die Verteidigungsminister in Brüssel getroffen, um über die Arktis-Mission zu sprechen und die neuen Militärhilfen für die Ukraine. Waren das eigentlich ganz bewusste Signale der Geschlossenheit vor der Konferenz in München?
Also was die Arktis-Mission angeht, glaube ich schon, auch wenn der deutsche Minister Boris Pistorius betont, das sei generell um die Sicherheit der Arktis gegangen. Wie Donald Trump verfahren ist mit Grönland, das hat entscheidend dazu beigetragen.
Ganz am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz in einer Weltlage, die von Krisen geprägt ist. Krieg in der Ukraine, Spannungen im transatlantischen Verhältnis nicht zu wenig, neue Konfliktzonen zum Beispiel in der Arktis. Wie wichtig ist eigentlich ein solches Forum in Zeiten wie diesen? Was kann das tatsächlich bewirken?
Das ist natürlich eine sehr interessante Möglichkeit zum Austausch von Top-Leuten, aber auch vor allem von jungen Experten, die nachwachsen. Wir dürfen aber auch diese Konferenz nicht überbewerten. Wenn der Leiter der Konferenz, Ischinger, sagt, das sei eine zentrale Plattform für den geopolitischen Dialog, dann halte ich das schon für etwas überhöht. Denn das ist eigentlich eine Definition für die Vereinten Nationen. Oder wenn er sagt, da kann ein Momentum entstehen für irgendwelche Entscheidungen. Ich denke, dass die Top-Leute, die Entscheidungen treffen, sich ohnehin laufend sehen. Jetzt kommen zum Beispiel die Verteidigungsminister. Ja, die waren zusammen in der NATO, reisen an. Oder die Staats- und Regierungschefs haben sich in der Europäischen Union bei Brüssel getroffen, sodass ich da etwas mehr für Erwartungsmanagement wäre. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiges Ereignis, auch für die Öffentlichkeit.
Wobei man ja sagen muss, dass diese Konferenz ja auch wichtige Ereignisse gezeigt hat in ihrer Geschichte. Auftritt von Putin 2007, ja. Bruch mit dem Westen und auch von J.D. Vance letztes Jahr, des US-Vizepräsidenten mit seiner Schelte.
Bruch mit dem Westen,
ja. Nein, ja gut, war auch im Prinzip Bruch mit dem Westen. Herr Mangott, der Sicherheitsbericht, der immer im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, veröffentlicht wird, der spricht jetzt davon, dass die Welt in eine Phase der Abrissbirnenpolitik eingetreten sei. Der Text steht ja unter der Überschrift Under Destruction, also er redet von Zerstörung. Ist das übertrieben oder durchaus realistisch?
Ich halte es für etwas übertrieben, von Zerstörung zu sprechen und Bulldozer-Politik. Es ist natürlich so, dass Parameter der Sicherheit der letzten 80 Jahre sich jetzt verschieben, aber sie verschieben sich nicht so radikal, dass man von einem sofortigen und schon gar endgültigen Bruch zwischen Europa und den Vereinigten Staaten sprechen kann. Aber es ist dies ein existenzieller Moment für Europa. Ja, freilich, weil sich einiges verschiebt. Und es ist die Frage, ob Europa diesem existenziellen Moment auch gerecht werden kann. Und die Frage, die sich eben auch stellt, ist, wie geht man mit Trump dabei um? Die Strategie der Unterwerfung jedenfalls hat nichts gebracht.
Frau Tausendfreund, wir erinnern uns noch an den Auftritt des US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, vor ziemlich genau einem Jahr, der Europa scharf kritisiert hat. Dieses Mal soll ja der US-Außenminister Marco Rubio die US-Delegation anführen. Mit welchen Signalen aus Washington rechnen Sie denn?
Ich würde darauf wetten, dass es dieses Jahr deutlich weniger kontrovers wird. Mhm. Erstens ist ein sehr gutes Zeichen, das ist eine sehr große Delegation dieses Jahr. 50 Senatoren und Repräsentanten aus Haus kommen. Das ist deutlich größer als letztes Jahr. Und Marco Rubio ist nicht J.D. Vance, also unter der Trump-Administration.
Eher europafreundlicher.
Eher europafreundlich. Trotzdem ist ja seine Nummer eins Zuschauer Trump. Und das heißt, er wird auch ein paar Kritikpunkte auf jeden Fall platzieren müssen, aber es wird nicht so bahnbrechend wie letztes Jahr.
Aber die Rede wird ja mit dem Weißen Haus abgestimmt sein.
Oh ja, auf jeden Fall.
Und wahrscheinlich eher auf Konsolidierung hin ausgelegt.
Jetzt, wie gesagt, ein Treffen im ganz großen Rahmen. Jetzt sollen wir uns vielleicht aber trotzdem die Einzelheiten der westlichen Verteidigungs- und Bündnispolitik mal ansehen. Ich habe es gerade schon erwähnt, jetzt ist beschlossen worden, eine Arktis-Mission mit dem Namen Arctic Sentry sozusagen loszuschicken. Wächter der Arktis kann ja gar nicht kreativ genug sein bei der Begriffsfindung in der NATO. Deutschland schickt, glaube ich, Eurofighter, also Kampfflugzeuge dazu. Wie viel ändert das eigentlich für die Sicherheit Europas, wenn wir da jetzt aktiv werden?
Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich diese Mission ausbuchstabieren wird. Also alle gucken immer nur auf Grönland. Ich glaube, Grönland wird die geringste Rolle spielen bei dieser Mission. Es gibt ganz andere Bereiche in der Arktis Richtung Russland. Wenn ich an Spitzbergen denke, also die Svalbard-Inseln, die ja zwischen Norwegen und Russland immer mehr zu einem Streitpunkt werden. Und andere Bereiche, es gibt die berühmte GIUK-Lücke, die Lücke zwischen Grönland, Island, Großbritannien, die überwacht wird, damit russische U-Boote nicht unbemerkt aus dem Nordmeer in den Atlantik kommen. Also es gibt da durchaus Punkte, die NATO mehr als bisher im Blick behalten muss. Und selbst wenn diese Grönland Annexionsarie des US-Präsidenten das ausgelöst hat, die Zielrichtung wird eine deutlich andere sein.
Was ist das, was jetzt da passiert? Ist das auch so ein Wink gegenüber den USA zu sagen, wir haben verstanden, wie wichtig Europa bzw. ein größeres Engagement von Europa ist?
Ich erinnere mich, als ich in der NATO war, da schon in den Nullerjahren, 2005, 2006, die Norweger uns im NATO-Rat immer wieder auf das Arktik-Problem hingewiesen haben, im Zusammenhang mit dem Schmelzen des arktischen Eises. Das heißt, in der NATO ist das immer wieder ein Thema gewesen. Jetzt denke ich schon, dass das, wie Herr Wiegold das gesagt hat, erstmal durch Grönland, durch die amerikanischen Ambitionen zu Grönland entstanden ist. Sonst wäre es wahrscheinlich jetzt nicht beschlossen worden. Denn die Lage ist noch nicht so prekär. Mhm. Sie entwickelt sich. Also die Russen haben einen großen Vorteil bei Eisbrechern. Ja, die haben 40 Eisbrecher. Die NATO-Staaten haben vielleicht nur eine Handvoll. Insofern entsteht das Problem jetzt. Und die Aufmerksamkeit wird natürlich weiter steigen.
Also eine Goodwill-Aktion der Europäer dient es auch dazu, vielleicht so ein bisschen die Stimmung zu heben, so eine Art Teambuilding in der NATO zu betreiben. Die NATO hatte sie offenbar nötig. Ich dachte eigentlich, dass ein Bündnis immer ein Team ist. Aber dass man so bewusst Trump signalisiert, wir haben verstanden.
Ich glaube, das ist wichtig, Trump das zu signalisieren. Aber noch wichtiger ist, dass die Leute um Trump herum, um J.D. Vance herum, zu signalisieren, dass Europa das ernst nimmt und bereit ist, mehr zu machen. Damit man Trump und seiner imperialistischer, nur bedingt sicherheitsbegründete Gedanken von denen trennen kann, die wirklich begründete Sicherheitsbedenken haben. Also das ist ein wichtiges Signal, das ist wichtige Teambuilding und auch gegenüber die USA ist es ein Signal.
Mangold, hatte da Trump eigentlich einen Punkt, wenn er sagt, ihr Europäer, ich habe euch erstmal auf den Gaul setzen müssen, wie wichtig Grönland ist. Das ist eben nicht nur ein Eisblock, wo ein paar Fischer und Pelztierjäger leben und ein paar Eisbären und interessiert niemanden. War das nicht wichtig, auch von Trump zu sagen, pass auf, da müssen wir wirklich was machen. Ob der jetzt über das Ziel hinausgeschossen ist mit der Annexion, ist ja eine andere Frage. Aber hat er da einen Punkt gehabt?
Ja, zweifellos, die Sicherheit in der Arktis ist etwas, was noch unterbelichtet war und nicht völlig, aber unterbelichtet jetzt im Allgemeinen. Und das muss sich bessern und das wird sich bessern, wenn Arctic Century tatsächlich hält, was es verspricht. Und ich glaube, es ist auch gut, dass dieses Signal der Geschlossenheit gesendet wird und das Signal an Trump, weil unser Problem in Europa ist ja, dass wir alles tun müssen, um Zeit zu gewinnen. Und dieser Zeit, die wir brauchen, um verteidigungsfähig zu werden, zumindest konventionell, müssen wir dafür sorgen, dass die USA irgendwie an Europa interessiert bleiben. Das hängt schon zusammen mit dem Ukraine-Krieg. Den Ukraine-Krieg werden die Europäer nicht lösen, wenn die USA sich aus der Vermittlung entfernen und die Sache den Europäern überlassen, wird das die Position der Ukraine elementar schwächen. Und wir brauchen die USA ja im Bereich der nuklearen Verteidigung, auch wenn diese mehr oder weniger an Glaubwürdigkeit verloren hat. Also Zeit gewinnen, das ist eine Strategie, die wir fahren müssen. Und dazu sind eben alle Kooperationssignale an die Trump-Administration sicherlich wichtig und richtig.
Aber Trump wollte ja eigentlich viel mehr. Trump wollte ja die Grönland besitzen. We need Greenland. Und er hat klar gesagt, das ist für ihn psychologisch wichtig, dass er Grönland besitzt. Dann muss er zurückrudern. Warum? Weil das nicht in sein, weil er gemerkt hat oder ihm gesagt worden ist, dass das nicht in seinen Cards ist. Und das mit den Karten, das versteht er. Wegen der innenpolitischen Widerstände in den USA auf der republikanischen Seite. Und ich denke auch, worüber wenig geschrieben worden ist, dass die Joint Chiefs im Pentagon eine gewaltsame Annexion Grönlands, eines Bündnispartners, Territorium eines Bündnispartners, dass sie ihm dafür keine Optionen vorlegen würden. Die sind alle sozialisiert auf Legalität, haben ihre Rechtsberater und so weiter und dann schauen sie sicher auf den Supreme Court. Also auch das war sicher ein Problem, dass er, deshalb musste er zurückrühren. Und jetzt versucht natürlich die NATO ihm auch wieder auch aus dieser Situation zu helfen, indem sie sagt, ja, wir machen jetzt diese Operation und es ist wieder alles gut und wir können jetzt wieder in der NATO auf Konsolidierung gehen, denn die Amerikaner werden nicht aus der NATO rausgehen, im Gegenteil, sie sind an Europa interessiert. Sie brauchen Europa. Europa soll nur viel mehr machen, aber auch im Sinne der amerikanischen Interessen.
Vielleicht nur zur Erklärung, Joint Chiefs, das ist der Vereinigte Generalstab im Verteidigungsministerium.
Die militärische Spitze im Pentagon
in Washington. Und das ist nicht nur legale Gründe, weswegen die ein Problem damit haben, sondern dass die verstehen, was für ein Sicherheitsverlust das wäre, wenn die USA ihre NATO-Bundes damit irgendwie zerbrechen würde. Also sozusagen, es gibt jeder Grund, nicht nur die legale Gründe, sondern auch der sicherheitspolitische, global sicherheitspolitische Gründe von Fachleuten. Und Trump ist eben kein Fachleuter diesbezüglich. Er hat andere Ideen.
Also ich glaube, die legalen Gründe sind denen relativ egal. Sonst würden sie nicht Schiffbrüchige vor Venezuela wegbomben. Ja. Also da machen wir uns gar keine Illusionen. Um Recht geht es denen überhaupt nicht, sondern wirklich nur um die puren Machtinteressen. Und wenn das nicht passt, dann wird es eben nicht gemacht. Aber ein anderer Punkt ist eigentlich ganz wesentlich. Das Bündnis und gerade die Europäer in der NATO müssen, glaube ich, fürchterlich aufpassen, dass sie nicht zu viel Energie darauf verschwenden, in Washington gut Wetter zu machen, weil der Sinn der NATO ist ja ein anderer. Und der Adressat aller Bemühungen ist eigentlich im Kreml, ist Wladimir Putin. Das heißt, eine Operation wie jetzt in der Arktis, die also zeigen soll, die Europäer können mit ihren militärischen Anstrengungen durchaus zum Schutz der Arktis beitragen, ist eigentlich letztendlich nur dann sinnvoll, wenn sie den Russen signalisiert, bis hierhin und nicht weiter. Und der hoffentlich Nebeneffekt ist dann im Weißen Haus zu sagen, guck mal, was wir können. Wenn das andersrum wäre, wäre das, glaube ich, sehr fatal.
Sie haben jetzt schon mal Zeitgewinn für die europäischen NATO-Partner. Ist wichtig, sich zu konsolidieren. Der Azubi im Weißen Haus, was gutes Regieren angeht. Jetzt beginnt ja aber schon, sich tatsächlich etwas zu ändern an den Strukturen. Es gab diese Woche eine Meldung, dass bestimmte NATO-Kommandoposten jetzt von amerikanischen Generälen geräumt und von Europäern übernommen wird. In Italien, das ist die Südflanke der NATO, und in Norfolk, der Bereich, der für den Nordatlantik zuständig ist. Zeigt sich da schon eine Europäisierung der NATO?
Ich finde
Sie
das
anfangen?
Ja, gerne. Gut. Das ist zu früh. Also wenn man sich das genau anschaut, dann ist das ein kluger Schachzug der Amerikaner, ob wohl sich, und es wird sich grundsätzlich nichts ändern, nicht signifikant ändern. Es zeigt aber auch, dass die Amerikaner weiter stark in der NATO sein wollen. Was sie tun, ist, sie nehmen aus diesem mittleren Bereich der NATO-Kommandostruktur, den Joint Force Commands, den drei, das überlassen sie den Europäern. Und ich glaube, dass der Hauptgrund dahinter nicht das ist, was immer berichtet wird, also die mehr Verantwortung für die Europäer, sondern die haben, der Hexet im Pentagon, im Kriegsministerium, will ja die Zahl der Vier-Sterne-Posten reduzieren. Und wahrscheinlich, weil die sind der Administration zu mächtig. Ja, das sind sehr Männer mit hoher Reputation, die auch ihre eigene Pressearbeit machen. Manchmal werden die auch gehandelt als Kandidaten für Präsidentschaftswahlen. So, und hiermit reduzieren sie 2 Vier-Sterne-Posten. Während sie gleichzeitig auf der Ebene darunter, da wo wirklich die Umsetzung von Strategien und auch von Operationen stattfindet, haben sie dann alle Component Commands, Air, also Luft, Marine und Land, haben sie dann im Besitz und haben 2 Vier-Sterne-Posten eingespart. Das ist für mich eigentlich der interessante Punkt. Das heißt, die Europäer, die 3 europäischen Kommandos sind so in der Mitte, so ein bisschen gesandwiched zwischen dem Allied Command Operations, also SHAPE, ganz oben, dem Oberbefehls, aber der bleibt amerikanisch, ganz entscheidend. Und in der Mitte dann die 3 europäischen 4 Sterne und darunter dann wieder die Amerikaner.
Also es ist nicht so, Herr Wiegold, dass sich die Amerikaner da bei Nacht einfach davongeschlichen haben.
Nein, das haben sie sicherlich nicht, aber sie haben, also ich würde das mal auf den Punkt bringen, sie haben den Europäern formal mehr Verantwortung gegeben, behalten aber entscheidend die Kontrolle da, wo es nötig ist. Und die weiten sie sogar noch aus. Herr Ganser hat es erwähnt, bisher hatten sie dieses NATO-Landkommando in Izmir in der Türkei, das NATO-Luftwaffenkommando in Ramstein, Aircom, und nehmen jetzt von den Briten das maritime Kommando in Northwood bei London. Das heißt, alle 3 Dimensionen, wie das militärisch heißt, die kontrollieren sie selbst. Und wir müssen sehen, so wie der NATO, der militärische NATO-Oberbefehlshaber, zugleich der Kommandeur der US-Truppen in Europa ist, sind diese jeweiligen Luftwaffe, Landstreitkräfte, Marinekommandeure, Kommandeure der NATO und der amerikanischen Truppen in Europa. Das heißt mit anderen Worten, da gibt es eine durchgängige amerikanische Befehlskette. Und wenn man böse wäre, könnte man sagen, diese regionalen Kommandos, die Europäer haben, die sind ein bisschen Schmuck am Nachthemd. Wird das auffallen, wenn die weg sind?
Nein. Hat das die Europäer aber offensichtlich nicht so sehr gestört. Herr Mangold, wir reden jetzt gerade darüber, dass ja vieles im Fluss ist. Es ändern sich Dinge. Es hat sich ja auch schon einiges geändert. Also nach den verbalen Ausfällen, muss man ja sagen, von J.D. Vance vor einem Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, kann man das europäische und amerikanische Verhältnis durchaus als ein Verhältnis des Missvergnügens oder sagen wir zumindest ein Jahr des Missvergnügens bezeichnen in den letzten 12 Monaten. Was hat Europa denn aus dieser Erfahrung speziell mit dem Vizepräsidenten gelernt?
Ich denke, wenn Vance das gesagt hat und Vance eine gewisse Chance hat, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, dann ist es wichtig, wie er denkt, mit wem er sich umgibt, wie er sich positioniert, auch in anderen Konflikten. Aber ich glaube, die Europäer haben in diesem Jahr des Missvergnügens schon gelernt, dass Trump vielleicht kein transitorisches Phänomen ist, sondern Ausdruck einer grundsätzlichen Verschiebung der Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten. Freilich ist es so, dass bestimmte Dinge wie diese Grönland-Aktion oder Zölle etwas sind, das mit Trump persönlich verbunden ist. Aber andere Dinge, nämlich strategische Neuausrichtung, Erosion des Völkerrechts, mangelnde Akzeptanz für Bündnisse auf Augenhöhe, das ist etwas, was in der amerikanischen Außenpolitik sicherlich länger andauern wird. Und deswegen denke ich, wir sollten auf keinen Fall zufrieden sein und sagen, okay, das Grönland-Problem haben wir gelöst, jetzt machen wir es in der Arktis und das Ganze wird sich schon wieder einspielen und wieder beruhigen. Ich glaube, das wird sich nicht beruhigen. Und die Europäer, ich wiederhole mich nochmal, müssen Zeit gewinnen, um ihre rüstungsindustrielle Kapazität aufzubauen, vor allem im konventionellen Bereich. Und diese Zeit müssen sie überdauern mit nicht Unterwerfung gegenüber den USA, aber doch der Erkenntnis, dass man im im Ringen mit den USA der deutlich schwächere Partner ist.
Sie sagen, die Rüstungsgüter, es geht um Beschaffung, es geht um Aufbau von Verteidigungsstrukturen, um Abschreckung, natürlich vor allem gegenüber Russland. Bisher kaufen wir ja viele Rüstungsgüter in den USA ein, also auch zum Beispiel die Tomcat-Bomber sind ja in den USA gekauft worden. Die Europäer sollen da eigenständiger, unabhängiger, souveräner werden. Aber wenn man sich das neue europäische Kampfflugzeug ansieht, FCAS, da steht ja kurz vorm Aus, weil sich die Franzosen und Deutschen nicht einigen können. Man könnte auch sagen, die einen gönnen den anderen nicht die Butter auf dem Brot. Die beteiligten Firmen Dassault Aviation und Airbus Deutschland, ist ein schlechtes Zeichen eigentlich für die europäische Eigenständigkeit.
Ja, zweifellos. Es ist einfach so, dass viel zu viel und viel zu lange noch national beschafft wird und ausgegeben wird, das Geld, das mehr geworden ist, dann zumindest 50% an amerikanische Rüstungsfirmen. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein, zumal wir bei einigen Technologien, Militärtechnologien, die wir von den USA erhalten haben, auch abhängig davon sind, dass im Konfliktfalle die Europäer diese auch verwenden können. Also wenn die Europäer nicht kapieren, dass es darum geht, rüstungsindustriell zusammenzuarbeiten, dass man gemeinsam Rüstungskapazitäten aufbauen muss, dass man gemeinsam in europäische Waffen investieren muss, dann wird diese Abhängigkeit von den USA bleiben und die bringt uns in eine Situation, wo wir erpressbar sind, wo wir bevormundet werden können. Und insofern sage ich, ja, man hat die Zeichen der Zeit erkannt, aber noch nicht zur Gänze und nicht radikal genug.
Ja, wir müssen auch sehen, dass dieser Europäisierungsprozess, der jetzt wohl beginnt in der NATO, dass der dauert 10 bis 15 Jahre. Und die Waffensysteme, die jetzt, die Sie angesprochen haben, die noch gar nicht da sind, die bestellt sind, die werden bis in Mitte des Jahrhunderts im Betrieb sein. Die müssen gewartet werden bei den amerikanischen Firmen. Die Computer, die sind alle durchcomputerisiert, müssen Updates haben und so weiter. Also das wird ein langsamer Prozess der Gewichtsverlagerung im Bündnis werden. Und dann müssen wir uns wirklich auf 10 Jahre, 15 Jahre einstellen. Im Moment sind wir da noch nicht viel weiter.
Ja, Frau Tausendfreund, war das von Trump so klug, jetzt gerade in Bezug auf die Chancen auch der amerikanischen Rüstungsindustrie? Ich möchte ihre Rüstungsgüter ja verkaufen, auch nach Europa, die Europäer so vorzuführen, zum Narren zu halten, so anzugehen, sich über sie lustig zu machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorgängen und Äußerungen von ihm. Denn die Europäer sind ja auf die Idee gekommen, ja, von diesen USA ist vielleicht nicht mehr so viel zu erwarten. Da müssen wir jetzt alles für uns selbst machen. Das würde ja auch auf Kosten der amerikanischen Rüstungsindustrie gehen.
Ja, würde es so kommen, dann wäre das schmerzhaft. Das Problem, was die Europäer haben, ist, dass die europäischen Lösungen schwierig bleiben. Wie wir gesehen haben an der Eurofighter-Versuch. Und natürlich war das doof. Auf sich der Boeing und Lockheed und so weiter. Aber es gibt ja viele amerikanische Akteure, nicht nur Trump. Also medial ist es irgendwie nur Trump, aber es gibt jeden Tag tausende Besucher von auch Firmenvertretern, die versuchen, die Europäer dann zu beruhigen und zu sagen, das läuft weiter. Stimmt, es stimmt auf jeden Fall, dass in der jetzigen Hegseth-Verteidigungsministerium oder Trumpische Verteidigungsministerium die klassische Verteidigungsfirmen nicht so vertreten sind. Also der letzte in der Biden-Administration war sozusagen der Vizesteller von einer Raytheon-Person, also ehemalige Ingenieurin, gedeckt. Und jetzt sind es irgendwie eher Tech-Firmen, neue Firmen.
Ja, aber das ist ja genau das Problem, dass viele Europäer jetzt Fracksausen kriegen, weil sie sagen, die Amerikaner sind eine Weltmacht, nicht nur militärisch, sondern auch im Bereich Software, KI, in dem ganzen Big Tech, die könnten uns jederzeit den Stecker ziehen. Da müssen wir auch autonom werden. Auch das wäre ja dann, wenn die Europäer das schaffen würden, zum Nachteil der amerikanischen Exportindustrie.
Wäre das. Das ist auf jeden Fall die Gefahr für die großen Verteidigungsfirmen der USA. Aber das ist ein komplizierter Bild. Einerseits muss man auf jeden Fall als Europäer besorgt sein über Trump und trumpische Politik und auch J.D. Vance und das amerikanische politische System. Andererseits, wie wir gesehen haben mit dieser NATO-Änderungen, die eigentlich überhaupt kein Zeichen setzen, dass die Amerikaner europäische Sicherheit weniger ernst nehmen, eher im Gegenteil. Und auch die Sicherheitsstrategie, abgesehen von das ganze Ethno-National-Rechte, irgendwie Sachen über europäische Kultur, sicherheitsstrategischer Änderungen wurden null angekündigt, was Europa angeht. Mhm. Null. Und auch der Verteidigungsstrategie ist eigentlich ziemlich
substanzlos.
Substanzlos und ja. nicht ja,
das
radikal.
Ist ja genau die Frage, ich stelle ich in jeder Sendung ja. zu diesem Thema, ist, das war, also ich sage es mal, etwas flapsig. Europa war jahrzehntelang ein militärischer Ponyhof. Und jetzt merken die, sie brauchen Eigenständigkeit, Souveränität und möglichst viel Unabhängigkeit von den USA, das aufzubauen. Dauert ja unglaublich lange. Die Frage ist, wie haben wir diese Zeit überhaupt, eine neue Strategie zu entwickeln, sich autonomer zu machen, zu sagen, wir sind da verteidigungspolitisch so stark, dass wir nicht immer auf die USA angewiesen sind?
Also mit der Zeit ist natürlich eine valide Frage. Kann keiner wirklich beantworten. Es wäre ja gut, wenn die Europäer mal wenigstens anfangen würden. Ein Problem ist doch, wenn wir über technologische Abhängigkeiten reden. Jetzt kann man irgendeinen beliebigen Softwarehersteller aus den USA nehmen und dann gucken, wie deutsche Behörden mit dieser Software umgehen und anfangen. In Bayern gerade wird darüber gestritten, dass sie zusätzliche Microsoft-Lizenzen kaufen. Also dann frage ich mich natürlich, wollt ihr die Unabhängigkeit oder wollt ihr sie nicht oder wollt ihr den bequemen Weg weitergehen? Neulich wurde irgendwo die Zahl genannt, dass von deutschen Behörden im Jahr 500 Millionen Euro an Lizenzgebühren an Microsoft gezahlt werden. Ja, okay, dann kann man entweder sagen, will ich oder will ich nicht. Aber zu sagen, wir müssten doch unabhängiger werden, wir sollten, wir könnten und faktisch das Gegenteil zu tun, das ist schlicht dumm. Ein anderer Punkt noch in dem Zusammenhang. Vor einem Jahr, vor der Rede von Vance, standen alle da und sagten, okay, Vance redet nachher. Und es gab so die ganzen Befürchtungen. Was wird er sagen zum militärischen Auftreten in Europa? Wird er sagen, wir ziehen Truppen ab? Wird er sagen, mit der NATO ist es nicht mehr? Stattdessen hat er eine ideologische Blabla-Rede gehalten, voller Hass und ihr seid doof. Deswegen ist natürlich jetzt die Frage, Rubio wird wahrscheinlich nicht diese ideologisch geprägte Rede halten, aber kommt er mit diesen konkreten Ansagen? Sagt er, liebe Europäer, erstens, zweitens, drittens, ihr müsst so und so viel mehr tun, wir ziehen dies und jenes ab.
Das habe ich aber irgendwie auch alles schon mal gehört von den sowohl von den Amerikanern wie den Europäern. Herr Mangold, ist denn die europäische Konzeption, die europäische Strategie kopflos?
Sie ist vor allem eine, die mehrere Köpfe hat, denn man muss schon sagen, die Bedrohungswahrnehmungen in Europa sind auch sehr unterschiedlich, wie auch jetzt mittlerweile die Bedrohungswahrnehmungen zwischen den USA und den Europäern unterschiedlich sind. Wenn wir es in Europa nicht schaffen, eine gemeinsame Sicherheitswahrnehmung zu entwickeln, auch als Solidarität, wenn die Osteuropäer auch verstehen, dass Südeuropa nach Nordafrika schaut, auf die Migrationsfrage schaut und dass die Südeuropäer aber auch sich aktiver engagieren zur Unterstützung Osteuropas und zur Unterstützung der Ukraine, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich glaube aber, was wirklich wichtig ist, neben einem Geisteswechsel in bestimmten Köpfen ist, dass innerhalb der Europäischen Union, es sind ja 23 oder 27 EU-Mitglieder, auch NATO-Mitglieder, diese Idee oder dieser Vorschlag von Draghi aus dem Jahr 2024 aufgenommen wird, nämlich, dass die Europäische Union Gemeinschaftsschulden aufnehmen sollte, um Verteidigungsausgaben, nicht nur, aber auch eben Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Da sollte sich Deutschland vielleicht nicht so deutlich zieren, wie das in den letzten Jahren üblich war. Ich glaube, dass das ein notwendiger Beitrag ist für eine europäische Souveränität oder zumindest eine europäische Autonomie.
Dem hat ja der Bundeskanzler auch heute und gestern noch mal eine ganz klare Absage erteilt.
Ja, und zwar zu Recht, finde ich. Also das ist vielleicht aus österreichischer Sicht interessant, aber aus deutscher Sicht, wir sind ja die Hauptbeitragszahler und würden dann auch in so eine Haftungsgemeinschaft gehen. Ja, es kommt ja noch hinzu, ich würde das mal auch im Zusammenhang mit dem, was Herr Wiegold eben gesagt hat, sagen. Deutschland ist mit seinem Sondervermögen, den Schulden, jetzt auf der guten Seite. Wir können sehr stark aufrüsten. Kann man nur hoffen, dass die richtigen Systeme bestellt werden zu vernünftigen Preisen. Aber schauen wir mal in die EU, in die anderen europäischen NATO-Staaten, gerade den großen wie Frankreich und Großbritannien und auf deren Staatsschuldenquoten. Da habe ich eher die Befürchtung, dass die das, diese neuen Ziele für die Verteidigungshaushalte vielleicht nicht erreichen werden. Zumal sie sehr viel in ihre Nuklearstreitkräfte, in ihre nationalen Nuklearstreitkräfte stecken. Also deshalb sehe ich die Risiken auch aus amerikanischer Sicht eher bei den Europäern, bei Italien, bei Frankreich, Großbritannien und nicht bei Deutschland. Trump hat die Deutschen ja schon gelobt deswegen auch. Ja?
Sie haben jetzt gerade Nuklearbewaffnung und Strategie genannt. Herr Wiegold, wenn jetzt die Verlässlichkeit der USA in Frage steht, und das A und O ist ja, sind ja nicht so sehr die konventionellen Streitkräfte der USA auf europäischem Boden, sondern der sogenannte atomare Schutzschirm. Braucht Europa dann eine eigene nukleare Abschreckung und wie sieht es damit aus?
Also zum einen, im Unterschied zur konventionellen Rüstung haben die USA beim Thema Nuklear relativ wenig Zweifel gelassen, dass sie an diesem Schutzschirm festhalten. Kann man jetzt überstreiten, was ist es wert, aber zumindest die Aussagen, da haben sie nichts dran gerüttelt, während sie gesagt haben, mit den konventionellen und mit Truppen in Europa, da reden wir mal drüber. Also das muss man einfach mal im Hinterkopf behalten. Der andere Punkt ist, ja, es gibt die französischen Atomstreitkräfte, es gibt die britischen, die sehr stark von den USA abhängig sind. Also das macht es wieder noch ein bisschen schwieriger. Und man muss sehen, über welche Art von atomarer Bewaffnung reden wir. Die USA haben das ganze Portfolio, um es mal so zu sagen, von den großen Interkontinentalraketen bis hin zu den sogenannten taktischen Atomwaffen, Gefechtsfeldwaffen. Es ist ein bisschen eine Verharmlosung, das so zu bezeichnen, aber sagen wir mal in der Hoffnung, man könne einen begrenzten Einsatz damit machen. Die haben weder die Franzosen noch die Briten. Das heißt, jede Art eines europäischen Zusammengehens mit einem der beiden oder beiden Länder würde bedeuten, es ist eine andere Art von nuklearer Abschreckung.
Und jetzt können die auch nicht funktioniert, wenn ich das richtig
verstehe. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Also Abschreckung hängt ja immer davon ab, ist die Gegenseite überzeugt, dass der Gegner bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Und jetzt können wir lange darüber streiten, ob das im Falle europäisch wirklich der Fall wäre. Ich sehe keine schnelle Lösung. Ich sehe eigentlich im Moment gar keine wirkliche Lösung. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, ach, eine deutsche Atombombe wäre doch auch was Hübsches.
Ich würde das unterstreichen. Ich meine, nuklear ist wirklich die letzte Frage oder zumindest die 50. Frage, die geklärt werden sollte, meiner Meinung nach. Weil tatsächlich, also es gibt das Problem mit der amerikanischen Sicherheitsgarantie, gibt das Problem, dass wir zweimal Trump gewählt haben, ja, und dass er relativ wenig Widerstand von seiner Partei bekommt. Das ist ein Problem, was jegliche Art von Garantie angeht. Aber es gibt eigentlich niemand außer Trump, da würde ich auch J.D. Vance dazu zählen, die über eine Wegnahme der nuklearen Schirm redet. Also es geht immer um die konventionelle Stärke von Europa und dass das aufgebaut werden muss und dass eine begrenzte Rolle für die USA in Europa ist eigentlich immer dabei. Das ist dann halt sehr, sehr begrenzt, nur nuklear oder ist es ein bisschen weniger begrenzt. Aber das ist der starke Mehrheit in der auch republikanischen Partei, die ganze Sicherheitsagentur. Also wie gesagt, mit der Ausnahme oder die Fragezeichen Trump. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass die Amerikaner in nicht mal 10% davon wollen raus aus der NATO oder Europa allein lassen. Mhm. So ist es nicht.
Ein Wort zur nuklearen Abschreckung. Darüber wird in Deutschland sehr oberflächlich diskutiert. Auch die erweiterte nukleare Abschreckung der USA ist kein nuklearer Schirm. Das ist eine falsche Metapher, ein Euphemismus. Das ist keine Glocke wie bei einer Flugabwehr oder so weiter, die wie ein Schirm über Europa gespannt ist. Es ist die Androhung, auch nötigenfalls als erste Nuklearwaffen in einem eskalierenden Krieg einzusetzen. Und wenn man über die Abschreckung, auch die Experten diskutieren immer über Abschreckung und lassen einfach aus das Thema, was passiert, wenn die Abschreckung versagt. Denn die nukleare Planung befasst sich vor allem auch damit. Ja? Und da muss man genau hineinschauen und auch als erstes mal davon ausgehen, was die Folgen von Atomwaffeneinsätzen sind. In einem dicht besiedelten, verwundbaren Land wie Deutschland und Europa insgesamt. Also das und im Hinblick auf Europa sehe ich auch, dass da wahrscheinlich eine europäische eigenständige nukleare Abschreckung aufgebaut werden sollte, möglichst auf Basis des der französischen Nukleartechnologie, die ja unabhängig von den USA ist, in die wir übrigens über die Ariane-Technologie bei den U-Boot-Raketen schon eingebunden sind.
Das ist die Rakete, die jeweils
die auf den U-Booten sind. Ja. Grundsätzlich von der Technologie her ja eingebunden waren, so dass aber das ist ein ganz schwieriges Feld, ob das machbar ist und dann und wie würde das konzeptionell aussehen und vor allem dann geht's nachher um die Frage der Einsatzentscheidung und der nuklearen Planung. Das ist ein weites Feld, das man jetzt in der kurzen Runde
hier nicht diskutieren kann. Es ist ja nur immer wieder ein Thema gewesen, das in letzter Zeit eine Rolle spielt. Herr Mangold, wir wollen noch ganz kurz auf das Thema Ukraine gehen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat jetzt neue Zahlen vorgelegt. 2025 haben die USA ihre Hilfe um 99% zurückgefahren für die Ukraine. Damit ist es praktisch vollständig, ist diese Hilfe verschwunden. Was bedeutet das für die Ukraine, für Europa und können die Europäer das ausgleichen?
Nun, solange dieser Pearl-Mechanismus einigermaßen funktioniert, so ganz tut er das ja nicht. Es sind bisher nur etwa 4,5 Milliarden US-Dollar in diesen Pearl-Mechanismus geflossen. Nämlich
Sie vielleicht kurz, Herr Mangold, was Pearl-Mechanismus ist, kurz erklären.
Der Pearl-Mechanismus ist eine Vereinbarung, dass die Europäer von den USA Waffen kaufen und diese Waffen dann an die Ukraine weitergeben, kostenlos, weil die USA nicht mehr direkt an die Ukraine liefern. Über diesen Mechanismus müsste mehr geschehen, aber der Punkt ist letztlich, wenn die USA sich zurückziehen aus der Vermittlung in der Ukraine, dann sind die Europäer weder politisch noch diplomatisch noch technologisch noch militärisch vorbereitet, um der Ukraine zu helfen. Mit begrenzter rüstungsindustrieller Kapazität, die noch dazu verwendet werden muss für zwei gleichzeitige Aufgaben, nämlich die Aufrüstung der europäischen Armeen und die Aufrüstung der Ukraine. Also die Waffentechnologie, die USA auch in vielen Bereichen zur Verfügung haben, etwa in der Echtzeitaufklärung, in der Zielerfassung, da sind die Europäer viel zu schwach, um das, sollten die USA aus dem Ganzen aussteigen, auch tatsächlich der Ukraine das zu bieten, was sie braucht. Also deswegen sagte ich anfangs auch, wir müssen die Amerikaner doch bei guter Laune halten, ohne sich zu unterwerfen, weil wir das Ukraine-Problem ohne die Amerikaner nicht lösen können.
Bisher, Thomas Wiegold, hält sich die Ukraine noch. Es gibt ja gigantische Zahlen, was die russischen Verluste angeht, seit Februar 2022. 1,3 Millionen Soldaten, die umgekommen sind oder beziehungsweise schwer verwundet wurden. Das heißt, die Ukraine hält dieser Übermacht stand. Sie kann ja Frontabschnitte entweder halten oder sie weicht nur relativ wenig zurück. Sie ist nach dem, was wir wissen, auch dann noch relativ stabil.
Ja, ich glaube, es war eine der großen Fehleinschätzungen des Westens, am Anfang zu glauben, dass ein hoher Blutzoll auf russischer Seite irgendwo zu einem Umdenken in Moskau führen würde. Das hat sich gezeigt, war eine völlige Fehlwahrnehmung. Es scheint keine Rolle zu spielen angesichts dieser Verluste. Und die Ukrainer berichten ja auch, dass die Russen sozusagen Menschenleben sind egal, Material wird geschont und so vorgehen. Für die Ukraine ist aber das Problem zunehmend ja nicht die Frontlinie. Der eigentliche militärische Kampf für die Ukraine ist das Problem, das Hinterland, der Angriff auf die Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur und all diese Dinge. Und da reden wir eben nicht mehr über Infanteriewaffen und Ausrüstung und Kanonen und Panzer, sondern wir reden über Flugabwehr, über Luftverteidigung, die irgendwo dazu beiträgt, die Ukraine weit ab von der Front zu schützen. Da sind wir an der Stelle, wo wir sagen, oh gut, da müsste aus den USA mehr kommen. Wenn jetzt heute in Brüssel vereinbart wurde, dass eine Handvoll hochentwickelter Patriot-Abwehrraketen geliefert wird, dann ist das zwar schön, aber mengenmäßig ziemlich bitter wenig.
Wie lange wird denn die USA die Ukraine noch als ein hilfsbedürftiges Land ansehen?
Die werden die noch länger als ein hilfsbedürftiges Land. Also die öffentliche Unterstützung und auch die mehrheitliche politische Unterstützung ist noch relativ stark. Aber die Summen von Unterstützung, militärischer und finanziell, wird nicht ändern. Auf jeden Fall nicht nach den Midterms auch. Also im Vorlauf zum Präsidentschaftswahl, glaube ich, auch nicht. Eventuell danach, aber das bezweifle ich auch ein wenig. Also da ist die Entscheidung getroffen, dass die Ukraine eine Überdehnung der amerikanischen europäischen Sicherheitsgarantie ist, von einem großen Anteil der sicherheitspolitischen Klasse. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Aber ein Grundwunsch, die Ukraine zu unterstützen, ist da, aber die Hoffnung ist auch noch nicht gestorben auf einer Lösung.
Herr Ganser, es ist ja so, nicht nur, weil das Selenskyj gelegentlich sagt, dass die Ukraine den Krieg und viel Elend von Europa fernhält, indem es eben Russland noch militärisch vor Ort bindet. Ist das richtige Einschätzung?
Das hängt davon ab, ob man wirklich davon ausgeht, dass Putin auch die NATO angreifen will nach dem Krieg. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt, auch von den Fähigkeiten und von dem, was die Russen in diesem Krieg erreicht haben. Jetzt in 4 Jahren Krieg 9% des ukrainischen Territoriums gewonnen. Und das, was ja immer gesagt wird, dass die russischen Rüstungsproduktionen und Panzer weiter baut, die aber nicht mal die Front fahren, sondern für einen Krieg gegen die NATO zurückgehalten werden, ist auch nicht ganz überzeugend, weil in diesem Krieg fahren ohnehin keine Kampfpanzer mehr und Schützenpanzer in die Todeszone, weil die Dominanz der Drohnen ja alles beherrscht. Ich aber zudem auch denke, das Argument, die Ukraine kämpft für uns, hat auch etwas Zynisches. Ja, was ist auch moralisch hochproblematisch. Das heißt, wir geben euch alles, was ihr braucht, damit ihr uns die Russen vom Leib haltet. Das ist das geht so eigentlich nicht. Und das ist auch, und ich muss auch sagen, ich war etwas überrascht, dass der Bundeskanzler vor einigen Wochen im Bundestag wörtlich gesagt hat, dass die Sicherheit Deutschlands und das Schicksal Deutschlands ist untrennbar mit dem Schicksal und der Sicherheit der Ukraine verbunden. Da hat er sehr zugespitzt. Das würde ja bedeuten, in der Konsequenz, wir müssen die Ukraine jetzt sofort in die NATO aufnehmen und in den Krieg eintreten, wenn das so untrennbar verbunden ist. Er hat zweimal untrennbar gesagt.
Gut, dann könnte ich Herrn Mangold noch fragen, Schicksalsgemeinschaft zwischen Ukraine und Europa?
Ich bin da ziemlich bei General Ganser. Erstens halte ich einen Angriff Russlands, wann auch immer, 28, 29, 30, verschiedene Szenarien werden diskutiert, auf ein NATO-Land für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ambitionen gibt es im russisch-nationalistischen Lager in dieser Hinsicht schon, vor allem in eine Verbindung zwischen Kaliningrad und Russland-Belarus. Aber die Fähigkeiten, die werden nicht existieren. Und auch das politische Kalkül, so wie ich Wladimir Putin und seine Umgebung kenne, ist nicht darauf angelegt, jetzt gegen die NATO anzutreten. Da gibt es übrigens auch einen Widerspruch, weil es gibt Leute, die sagen, wäre die Ukraine in die NATO gekommen, dann wäre 2014 gar nicht passiert und schon gar nicht 2022. Also da wird argumentiert, NATO wäre eine absolute Schutzgarantie gewesen. Gleichzeitig sagen aber die gleichen Leute, ein Angriff auf ein NATO-Land wäre durchaus möglich. Also da ist plötzlich die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr ein absoluter Garant für die Sicherheit eines Landes. Also das ist schon ein bisschen sehr widersprüchlich. Und wenn argumentiert wird, ja, die Ukraine kämpft für unsere Sicherheit, dann hört man von manchen Leuten in durchaus sehr, sehr, sehr zynischer Manier, dass man sagt, und das soll sie noch relativ lange tun, weil damit die Europäer Zeit bekommen, ihre konventionelle Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und das halte ich, wie gesagt, nur noch für zynisch und moralisch völlig verzichtbar.
Wir haben nur noch ganz wenig Zeit, Thomas.
Ganz kurz, das ist ja genau diese Kernfrage, ob Russland nicht testen würde, ob ein Angriff auf die NATO funktioniert oder ob die Bündnisverpflichtung klappt mit diesem US-Präsidenten, wenn wir nicht über den Großangriff reden, sondern über kleine Nadelstiche. Stichwort wurde schon genannt, Belarus, Kaliningrad. Also die große Befürchtung ist nicht der große ausgerollte russische Angriff auf die NATO, sondern wird die NATO mit so etwas auf kleiner Ebene in Frage gestellt.
Warum sollen Sie denn testen, wenn Sie dann sich eine blutige Nase holen? Das ganze Argument mit dem Testen in Nara und so weiter halte ich auch für abwegig.
Okay, kann man so oder so sehen. Ich glaube, da kommen wir nicht zusammen.
Gut, das müssen wir jetzt auch gar nicht, zumal die Sendung auch zu Ende ist und wir uns aufs nächste Mal vertagen müssen. Okay. Ich bedanke mich bei Rachel Tausendfreund, bei Gerhard Mangold, bei Thomas Wiegold und bei Helmut Ganzer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Wochenende bei Phoenix steht ganz im Zeichen der Münchner Sicherheitskonferenz. Am Freitag geht's los gegen 13 Uhr, 13.45 Uhr, dann die Eröffnungsrede des Bundeskanzlers, soll ja eine Grundsatzrede sein. Und dann Samstag lange Live-Strecke ab 8.55 Uhr von der Münchner Sicherheitskonferenz. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Aydoğan Makaşı, darin unter anderem die Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte, heute vom NATO-Verteidigungsministertreffen, übrigens ja ohne den US-Verteidigungsminister. Der hatte offenbar Besseres zu tun. Bleiben Sie bei uns.